16.05.2010, 4 Uhr. Ist das anhaltende Druckgefühl an den Ohren hypochondrisch? Nebenwirkung meines mit Oropax geführten Kampfes gegen den Lärm meiner Nachbarn oder schon das andere? Nachts um 4 tobt die Party im zweiten Stock und ich übertöne den Lärm, indem ich das Radio leise laufen lasse. Jazz auf Radio 1. Ich döse mit meiner Wärmflasche unter der Decke und bin vollkommen ruhig und gelassen und gleichgültig. Ich könnte jetzt gehen, wenn ich wollte. Es ist mir egal. Das Buch, an dem ich seit Ende März jeden Tag von morgens bis abends wie ein Irrer gearbeitet habe, ist mir egal. Es ist der Welt egal, alles egal. Irgendwann schlafe ich ein. Und ich schlafe sehr gut. 13.38 Uhr. Lektüre Jane Eyre. Als Helen Burns stirbt, beschreibt Jane die Welt als einen Abgrund mit nur einem einzigen Halt, der Gegenwart. Meine Worte zu C. vorgestern, tolles Buch. Als ich etwa 18 war, las ich mich durch die deutsche Romantik auf der Suche nach, ja, dem großen Gefühl, in der Hoffnung, etwas Vergleichbares zu finden wie in der Malerei. Tatsächlich eine einzige Enttäuschung. Der Taugenichts entsprach noch am ehesten den Erwartungen, aber es fehlte das düstere, schauerliche. Mörike und Hoffmann langweilten mich milde. Im Ofterdingen gab es irgendetwas, was mich ansprach, das Überspannte, Verblasene, wenn ich das richtig erinnere, aber ich las das Buch auch in einer Zeit schwerer Verstörung und als Reiselektüre auf der Fahrt nach München und Nürnberg. Dort stellte ich mich mit meiner Mappe an den Kunsthochschulen vor, völlig naiv. Ich wusste nicht mal, dass man sich einen bestimmten Professor suchen musste. Ich dachte, Qualität hätte allgemeinen Vorstellungen zu genügen. In München landete ich bei einem Abstrakten. Der Mann war nett und behandelte mich höflich, aber die ganze Situation war absurd. Abends fuhr ich mit dem Zug nach Nürnberg, wo ich keine Schlafgelegenheit hatte. Erst rüttelte der Kellner in einem Nachtcafé mich wach, wo ich über Novalis einzuschlafen drohte. Dann übernachtete ich auf dem Bahnhofsklo, während zwei Penner vor der Kabine auf der Heizung saßen und sich über mich lustig machten, und las erst den Ofterdingen und dann die Lehrlinge zu Seis. Letzteres grauenvolle Lektüre, wenn man übermüdet ist. Und wahrscheinlich auch, wenn man nicht übermüdet ist. Zu einer Zeit, wo ich noch nicht wusste, dass Sätze voller großer Begriffe auch einfach mal nichts bedeuten können. Schlimmer als das eigentlich nur noch Brentano. Und was ich suchte und mir vorstellte unter dem Begriff Romantik, fand ich schließlich in Jane Eyre. Begeistert mich auch bei der Zweitlektüre. Rasend gut gebaute, schnelle Szenen. Eigenartiger Eindruck in der Zigeunerszene. Man verkleidet sich und wird von seinen Liebsten nicht erkannt, denen man aus der Hand liest. Ob das wirklich funktioniert hat in früheren Jahrhunderten, vor der fotografischen Wahrnehmung der Welt? Der Topos ist ja weit verbreitet. Meine Lieblingsstelle immer noch ihre einsame Wanderung. Wie sie fast verhungert, wie sie übernachtet zwischen Felsen und Heidekraut, wo man sieht, ein Mensch. Und auch 150 Jahre nach ihrem Tod ist es immer noch ein Mensch. Nach dem Antrag Rochesters wird das Buch allerdings etwas verschwafelt. Das ist schade. 17.05.2010, 13.07 Uhr. C. hat das erste Kapitel sehr effektiv zusammengestrichen. Die Überlegungen mit dem Anwalt musste ich wieder reinschreiben, das scheint mir zu wichtig als Information über seine Naivität. Aber ansonsten ist Geschwindigkeit das Wichtigste. Hatte ich bei Plüschgewittern unendlich lang gehadert und es am Ende auch nicht hingekriegt. 18.05.2010, 15 Uhr. Einfach mal bei Dr. 4 angerufen. Nein, an den Ohren, das hat nichts mit Glioblastom zu tun. Sofort sind alle Schmerzen weg. 23.05.2010, 15 Uhr. Tage der Arbeit. Passig kommt und liest die erste Hälfte. Findet es so mittel, Roadmovie, kein Ziel, keine Aufgabe. Nicht schlechter als Plüschgewitter, aber die waren ja auch schon mittel. 24.05.2010, 20.15 Uhr. Weil ich mich selbst nicht mehr als Person wahrnehme, kommt es mir vor, als ob auch andere mich nicht mehr so wahrnehmen, sondern nur noch als Schatten, als etwas, mit dem nicht mehr zu rechnen ist. Ich versuche mich zu erinnern, wie meine Gefühle gegenüber Todgeweihten waren. Oft muss ich an Chris denken, dem ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auf der Straße begegne. Ich war ihm nie nahe und ich erinnere mich eigentlich auch nur an einen einzigen Satz aus unserer letzten Unterhaltung im NBI, wo er sagte, ich habe mich damit abgefunden. Das fand ich mehr als erstaunlich damals. Er hatte noch 3 Jahre oder so. Aber habe ich ihn noch ernst genommen? Ich weiß es nicht mehr. Dosis-Eskalation auf 390 Milligramm, 5 Tage. Mein Magen macht sich den ganzen Tag bemerkbar, aber vor Tabletteneinwurf. Danach bleibt alles ruhig. 28.05.2010, 21 Uhr. Patrick fragt unbefangen und ausführlich nach. Der Erste. 29.05.2010, 22.32 Uhr. Einzige Nebenwirkung nach dem 5. und letzten Tag der Chemotherapie scheint Müdigkeit zu sein. Jetzt kann ich nicht mehr. Mein Roman langweilt mich. Kann aber auch daher kommen, dass ich 2 Monate ohne Unterbrechung von morgens bis abends gearbeitet habe. Ich versuche mir einen freien Tag zu nehmen, woraufhin auf Jörgs Gartenparty ein erster Verzweiflungsanfall erfolgt. Vielleicht die vielen unbekannten Leute, vielleicht die Kinder, vielleicht der bürgerliche Lebensentwurf mit Hausbauen und allem. Muss kurz mit Marek vor die Tür, dann geht es wieder. Aber meine Abendunterhaltung mit Passig auch sehr monothematisch. Besser morgen wieder arbeiten. 30.05.2010, 9.12 Uhr. Traum. A ruft an und fragt, wie es mir geht. Ich sage es ihr und der Traum ist vorbei. Seit ein paar Wochen liegt der Zettel mit ihrer Telefonnummer hier. Ich schaffe es nicht, dort anzurufen. 31.05.2010, 9.57 Uhr. Traum. Wir geraten in einen Banküberfall. Ich stelle mich schützend vor C, wie ich das in Filmen gesehen habe, ein wenig ironisch auch. Dann merke ich, dass wirklich mehrere Gewehrmündungen auf uns gerichtet sind. C zittert und hat Angst. Ich bleibe ruhig. Als der Überfall vorbei ist, wird das Gelände in eine Rollschuhbahn umgewandelt. Und ich laufe mit Per Leo Rollschuh. 20.17 Uhr. Bleierne Müdigkeit. Es ist viel schwerer, unter Müdigkeit zu arbeiten, als unter Konzentrationsstörungen. Den Termin Mitte Juni kann ich knicken. 5. 1.06.2010, 11.53 Uhr. Müdigkeit weg. Und hey, ich kann auch 3 Kapitel am Tag. Das wollen wir doch erst mal sehen, ob sie beim Deutschen Jugendbuchpreis ein rasend schnell zusammengeschissenes Manuskript von einem durchredigierten unterscheiden können. 7.06.2010, 12.24 Uhr. Die Landesbischöfin von Hannover, Margot Kessmann, sieht eine große Gefahr darin, Patienten einen schnellen, effektiven Tod zur Verfügung zu stellen. Es verführt dazu, zu meinen, man könne mal eben über den Tod entscheiden. Mitleiderregende Dummheit, für das Amt des Bundespräsidenten überqualifiziert. X, die Erschießen für zu unsicher hält, kündigt an, dass sie in diesem Fall vor der Tür warten wird. Warten, bis sie den Schuss gehört hat und dann reinkommen und den Rest mit der Plastiktüte erledigen, falls nötig. Es ist rührend und ein bisschen graust es mich auch. Aber da bin ich anscheinend der Einzige im Raum. 8.06.2010, 18.16 Uhr. Nachmittags lege ich mich müde hin. Als ich wieder aufstehen will, ist die Welt weg oder verschwommen. Linkes Auge, rechtes Auge, verschwommen. Ich gerate nicht in Panik, ich habe keine Angst, es ist nur riesengroße Gleichgültigkeit. So geht das also los. Ich kann die Schrift am Computer nicht mehr lesen. Ich stelle sie doppelt so groß und arbeite noch 30 Sekunden, dann kann ich auch das nicht mehr lesen. Soll ich die Notfallnummer des Onkologen anrufen? Irgendjemanden anrufen? Ich nehme mein Handy und ein Handtuch, gehe raus und lege mich in die Sonne neben das große Kinderplanschbecken in der Eichendorfstraße. Sie haben die Wassersprenger wieder angeschaltet, wie jeden Sommer. Mitteväter schwenken ihre Kinder an Armen und Beinen durch die Luft. Mütter liegen neben Kinderwagen und lesen Zeitung. Neben mir ins Gras setzen sich 4 junge Männer. Sie unterhalten sich über die Begriffe Zweck und Absicht bei Kant und Hegel. Und es ist eine grauenvolle Unterhaltung, ein grauenvoll verfehltes, sinnloses Leben, während um sie herum alles in schönster Blüte steht. Nach einer Weile ist mein Auge wieder da. Ich ziehe die Mensa-Card aus dem Portemonnaie, um zu gucken, ob ich die Schrift darauf lesen kann, und gehe zurück an die Arbeit. Auf dem Weg schleppe ich einen Getränkekasten in den vierten Stock. 12.06.2010, 14 Uhr. Passe kommt zum Korrekturlesen für den fertigen Roman vorbei. Deadline hätten wir geschafft, aber gestern Anruf in Oldenburg. Die Ausschreibung für den Jugendbuchpreis ist ausgesetzt. Keine Haushaltsmittel. Endgültige Entscheidung erst in einem Monat. Völliger Tonusverlust, Müdigkeit. Kann den ganzen Tag kaum stehen. Passe korrigiert, ich liege schlapp in der Gegend rum. Als ich über eine strittige Stelle diskutieren will, sagt sie, mit mir diskutieren kannst du, wenn du tot bist. Mein Bedarf an Witzen ist gedeckt. Nebenbei habe ich auch Geburtstag. Passe formt auf der Torte eine traurige 45 aus Erdbeeren und Heidelbeeren. 13.06.2010, 20 Uhr. Deutschland, Australien, 4:0. 14.06.2010, 11.26 Uhr. Traum. Professor Moskop kommt in Telkamps Roman vor. Er operiert mich zum zweiten Mal und ich sterbe. 14.30 Uhr. Während ich mit Tim Atanucci in der Mensa sitze, ruft Uwe mit einem Angebot von Alexander Fest an. Ich höre nur den Veröffentlichungstermin und sage, zuschlagen. Machbar wäre 1. September, marketingtechnisch wollte man lieber bis nach der Buchmesse warten. Manuskript muss dann Montag vorliegen. Also noch letztes Kapitel schreiben und Problemkapitel überarbeiten. 21.06.2010, 0.43 Uhr. Fußball geguckt im Haus der Kulturen, dann mit letzter Kraft das Manuskript von den Varianten gesäubert und an den Verlag geschickt. Hinten alles Kraut und Rüben. Morgen früh MRT. 15 Uhr. Völlige Gleichgültigkeit vor dem MRT, völlige Gleichgültigkeit nach dem MRT. Mittags dann versucht, den Befund telefonisch zu erfragen, gescheitert. Termin bei Dr. 2 machen müssen. Viertelstunde Fußweg. Dr. 2 erklärt den Befund und die enthaltenen Worte Schrankenstörung, konstant, niedergradig, suspekt. In der Summe bedeuten sie, dass sich im Moment nichts verändert in meinem Hirn. Nichts wächst. Gleichgültig raus aus der Charité. 10 Minuten später dann Zusammenbruch. Am Ufer der Spree gekrochen, geheult. 6. 29.06.2010, 20 Uhr. Lars kommt den dritten Tag vorbei, um das neue MacBook einzurichten, das mich in den Wahnsinn treibt. Ich fürchte, ich stelle mich sehr mädchenhaft an, aber nachdem ich stundenlang versucht habe, aus Scrivener schlau zu werden, wird mir langsam klar, dass ich keine Zeit habe, mich 2 Wochen auf eine neue Software einzustellen. Ich brauche genau die alten Benutzeroberflächen und ich brauche sie sofort. Abends Spaziergang mit C. Wir setzen uns an die Beachvolleyballfelder am Nordbahnhof und schauen dem warmen Sommerabend von einem Strandkorb aus zu. Ich fühle mich wie schon in den letzten Tagen oft, als hätte ich überhaupt nichts, so unbeschwert wie viele Sommer zuvor. Aber mit der Unruhe ist auch der Antrieb zum Arbeiten verschwunden. Immerhin habe ich Korrekturen des Lektors jetzt im Haus. Die muss ich bis zum Wochenende durchgesehen haben. Markus streicht einen korrekten Konjunktiv raus und ersetzt ihn durch den falschen, dass ich das noch erleben darf. Hat auch sonst ein gutes Gehör für den Ton und ergänzt Sätze. Merkwürdig das gleiche Problem, das ich auch mit Passig immer habe. Der Unterschied zwischen norddeutschem und süddeutschem Sprachklang. Füllwörter und Satzstellung. Eleanor hat das Manuskript gelesen und ist enttäuscht. Ihr gefällt die Handlung nicht, die unglaubwürdige Action. Sie hätte lieber wieder den vor sich hin reflektierenden Erzähler der Plüschgewitter. Abends kommen mir so starke Zweifel an dem Buch, dass ich mich frage, ob der Vertrag mit Rowohlt auf regulärem Wege zustande gekommen ist oder Helfer ihre Finger im Spiel gehabt haben. Ich frage mich das ernsthaft. 1.7.2010, 20.30 Uhr. Treffen mit Peer und Jochen, Marokko-Fotos anschauen. Jochen hat einen wunderschönen Ausblick über Berlin und jammert die ganze Zeit, wie viel schöner es in einer früheren Wohnung gewesen sei und wie viel schöner dort, bevor jemand renovierte und so weiter und so fort. Meine Schmerzgrenze für sowas ist nochmal deutlich gesunken. Peer schickt auf meinen Wunsch eine Mail, in der er seinerzeit meinen Wahnanfall beschrieb. Es deckt sich in etwa mit meiner Erinnerung. 3.7.2010, 23 Uhr. Meine vermutlich letzte Steuererklärung gemacht. Die Festplatte aus dem alten Computer ausgebaut und zerstört. Nachmittags das unfassbare 4:0 gegen Argentinien in der Volksbar gesehen. Danach in Lobos Wohnung gegangen, um an meinen Korrekturen zu arbeiten. Überwältigender Sommerabend. 4.7.2010, 19 Uhr. Morgens Fahrrad repariert, nachmittags ist es schon wieder platt. Ausgerechnet jetzt gibt auch noch das Handy seinen Geist auf. Schaffe es mit der U-Bahn gerade noch pünktlich zu Markus. Wir gehen das Manuskript durch. Er ist unglaublich schnell und ich bin unglaublich begriffsstutzig. 5.7.2010, 2.38 Uhr. Gewitter und Wolkenbruch. Alle Fenster auf. Könnte nicht bitte für den Rest meines Lebens Gewitter und Wolkenbruch sein? Früher hatte ich mir immer vorgestellt, dass die Nächte das Schlimmste am Sterben sind. Die Nächte, das einsame Liegen im Bett und das Dunkel. Aber die Nächte sind schön und leicht zu ertragen. Jeder Morgen ist die Hölle. 10.7.2010, 1.55 Uhr. Lukas hat mir ein Prasnik im Maßstab 1:87 gebaut. Jetzt steht es neben meinem Bett und leuchtet in der Nacht. Es ist ein wenig gespenstisch. 6 Personen sitzen entspannt um den Tisch auf der Empore. Keiner hat ein Bier. 11.07.2010, 23 Uhr. WM-Finale Spanien-Holland bei Holm. Alle sind für Holland. Auf dem Balkon doziert der bizarre Joachim Bessing. Hinten in einem der Zimmer liegt allein irgendwo Julias Kind. So winzig, so unwissend, so hilflos, dass ich sofort raus muss vor die Tür. Ich ertrage das nicht. 14.07.2010, 15.14 Uhr. Hitzewelle, Schlaffheit. Manuskript ist abgegeben, Cover und Klappe sind fast fertig. Heute Morgen bei Amazon auf 35.000. Seit Tagen versuche ich, in den Krimi reinzukommen, gelingt nur teilweise. Ungleich schwerer als beim Jugendroman, wo ich den Erzähler einfach reden lassen konnte. Hier verliere ich immer wieder völlig den Überblick. Starke Konzentrationsstörungen. Ändere die Datei nach stundenlanger Arbeit zurück auf Anfang. 19.07.2010, 11.33 Uhr. Miopental heißt das Medikament in meinem Traum. Eine große Spritze, gefüllt mit orange-gelbem Brei. Jetzt, wo ich weiß, wie ich sterben werde, habe ich über viele Stunden und Tage an der neuen Vorstellung gearbeitet, um die alte Vorstellung mit der Waffe zu verdrängen. Ich habe mir nachts imaginäre Spritzen in den Arm gedrückt und imaginäre letzte Gespräche geführt mit zwiespältigem Erfolg. Heute und gestern Morgen bin ich nicht in der Hölle aufgewacht, sondern in meinem Bett. Zum ersten Mal seit Februar. Ich bin aufgewacht, war müde, wusste, was Sache war und wollte weiterschlafen. Und konnte es auch. Aber jetzt Antriebslosigkeit. Ich muss den Krimi nicht mehr schreiben. Ich muss gar nichts mehr schreiben. Alles sinnlos. Die Fahnen sind im Haus. Lese sie maximal unbegeistert. Wobei das weder mit dem Roman noch mit meinem Zustand zu tun haben muss. Das war beim Fahnenkorrigieren immer so. Und auch das ist wie immer. Mitten in der Nacht springe ich aus dem Bett und reiße Thorberg, Hesse, Strunk, Breuer, Kracht, Knowles aus dem Regal, um zu vergleichen. Warum funktioniert das bei denen, warum nicht bei mir? Erinnere mich, wie ich im März in den ersten warmen Nächten am offenen Fenster saß, arbeitete und dachte, es ist eine Sache auf Leben und Tod. Und das war es vielleicht auch. Aber es hat sich im Roman nicht abgebildet. Stilistisch fragwürdige Penela-Prosa mit Allerweltseinfällen als Ganzes strukturlos. Auch die letzte Szene, wen interessiert's? Was mich dagegen sofort wieder reißt, unterm Rad. 26.07.2010, 23 Uhr. Zum ersten Mal wieder Sneak Preview. Ohne das Biertrinken hinterher nicht so toll. Film auch Mist. Renn, wenn du kannst. Nach 30 Minuten rausgegangen. Wenn ich ausgehe, fühlt sich das Leben an wie früher. Ich werde gedankenlos, ich verplempere Zeit. 27.07.2010, 20.38 Uhr. Heute Morgen mit Sämann letzte Korrekturen am Telefon. Zuvor schon bei der Presseabteilung Lesungen, Reisen, Interviews und Porträts abgelehnt. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Das Ding wird untergehen wie ein Stein. Und dann bin ich auch unglücklich die nächsten Wochen. Andererseits habe ich beim Van Allen-Gürtel die Pressesache komplett mitgemacht. Und das Ergebnis waren keine 2000, trotz guter Kritiken. Fast den ganzen Tag nichts gemacht, ohne in Panik zu geraten. Im Nachmittagsschlaf verfolgt mich der Krimi. Immer an derselben Stelle will ich einen Satz einbauen. Ich wache auf, habe keine Kraft aufzustehen und zum Rechner zu gehen, schlafe weiter und will im Traum wieder den Satz einbauen. No hay banda. 29.07.2010, 5.33 Uhr. Herrliches Erwachen in C.s Wohnung. Den ganzen Morgen kommt die Meise durchs offene Fenster herein, fliegt über mir rum und kreischt. Ich kann mir nicht erklären, was sie will. Ihr Futternapf auf der Fensterbank ist voll. Der Himmel blau, die Bäume grün, der Wind rauscht in den Blättern. Ein bisschen wie damals das Erwachen in der Hütte in Burg Tann. Ines wohnte mitten im Wald. Unten am Garten vorbei floss ein Bächlein, in dessen seichtem, sandigem Bett wir morgens kilometerweit stromauf warteten. Ines voran mit dieser Naturkindhaftigkeit kletterte barfuß genauso schnell über die Katarakte wie ich. Einmal schoss jemand mit dem Luftgewehr über unsere Köpfe hinweg. Zum Einschlafen las sie mir Musils Fliegenpapier, Hellhörigkeit, die Hasenkatastrophe und so weiter vor. Wie Bruder und Schwester haben wir dagelegen. Geschlafen haben wir nie miteinander. Sie hatte einen Freund und ich eine Freundin. Der Hauptfigur in den Plüschgewittern hat sie den Namen gegeben. Im Jugendroman taucht sie als Isa auf. Eines Tages verschwand sie aus Nürnberg, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Es waren nur ein paar Tage, die ich sie kannte. Ich glaube, die glücklichsten in meinem Leben. In ihrer Hütte stand ein überdimensioniertes Funkgerät, seinerzeit Autotelefon genannt. 12.20 Uhr. Halte vor einer Buchhandlung und überlege, mir ein neues Buch zu kaufen. Tue es dann doch nicht. Nur Gavrila Ardaljonowitsch hat freien Zutritt. Mit 17 zuerst gelesen, lässt der Name die Physiognomie einer unbedeutenden Nebenfigur sofort wieder auferstehen. Ich meine, einen grauen Anzug zu sehen und ein Beamtengesicht. Rätselhaftes Gehirn. Heute Vormittag stand ich an der Siegessäule und wusste, obgleich ich die Sonne im Süden sah, nicht in welche Richtung ich nach Hause fahren musste. Irgendwas haben sie mir rausoperiert. Aber Gavrila Ardaljonowitsch ist immer noch da, war immer da, hat sich ein Vierteljahrhundert irgendwo verborgen und taucht nun wieder auf mit seinem Beamtengesicht. Im selben Kapitel auch Mischkins Gedanken zur Todesstrafe, die ich als Jugendlicher mit starker Bewegung las. Wie viel angenehmer es ist, ermordet zu werden, als hingerichtet, wo es keine Hoffnung gibt. Und wie sehnsüchtig ich mir damals wünschte, mein Leben möge auch einmal aus den eingefahrenen bürgerlichen Gleisen laufen. 30.07.2010, 23.11 Uhr. Werde wieder etwas besser beim Fußball. Ich bin fitter. Das Hirn baut Subroutinen um den Sichtfeldausfall rum. Leider haben die Leibchen genau die Farbe, die ich mit dem einen Auge nicht mehr sehen kann. Die Bewegung tut dem Körper gut. Trotzdem heute wieder den ganzen Tag in Gedanken. Dann ist es nur eine Armlänge bis zum Wahnsinn und noch zwei Finger breit zum Nichts. Ich muss nur die Hand ausstrecken. Es wundert mich, dass es den anderen nicht so geht. 31.07.2010, 23.44 Uhr. Fahrradtour nach Rahnsdorf zu Lenz Sommerfest, wie jedes Jahr. Zwischendurch Baden im Müggelsee. Das Wasser so schwarz und unheimlich, fast traue ich mich nicht hinein. Erst als ich mich davon überzeugt habe, dass es nur Wasser ist, nur ein See. Nach den glücklichen Tagen zuletzt ein ziemlicher Rückschlag. Auf dem Fest, der Herbert Grönemeyer-Doppelgänger entpuppt sich als Herbert Grönemeyer. Hertha Müller und Kehlmann sitzen an einem Tisch. Wenn es ein Gegenteil von Aura gibt, schwebt es strahlend um Kehlmann herum. Ich bleibe den ganzen Tag abseits, schaffe keinen Smalltalk mit niemandem. Erst als X sich zu mir hockt, bei der sie jüngst Morbus Bechterew diagnostiziert haben, kommt eine Unterhaltung zustande.